Wer von euch hat heute Morgen das Eishockeyspiel geschaut? Ein paar waren das. Ich bin heute Morgen aufgewacht vom Gebimmele meines Handys, weil meine Brüder die ganze Zeit am Hin und Her diskutieren waren. Oh, das ist wahnsinnig spannend und wir gucken mal und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, gucken wir doch noch mal rein, so in die Schlussminuten. Und ist ja positiv ausgegangen, dass wir Silber haben, aber haben Gold nicht geschafft. Aber es war eine Leistung dieser Mannschaft, überhaupt so weit zu kommen. Das letzte Mal sind wir überhaupt in ein Finale in irgendeiner Form vor über 40 Jahren gekommen und jetzt mal wieder so weit gekommen. Und alle führen das zurück bei dieser Mannschaft, nicht auf die Topstars, weil es die dort nicht gibt. Das sind keine großen Spieler aus den großen Ligen dieser Welt, sondern das ist eine Mannschaft gewesen, die Herz hatte, die zusammengehalten hat, wo jeder bereit gewesen ist, einzuspringen und zu kämpfen. Und sie haben sich durch dieses Turnier an allen Favoriten vorbeigekämpft bis ins Finale und sind nur an den olympischen Athleten aus Russland gescheitert. Was heißt gescheitert? Sie sind trotzdem Zweiter geworden. Ein unglaublicher Erfolg. Sie haben gut gespielt. 4-3 in der Verlängerung und nur deshalb, weil ein Spieler einen Fehler gemacht hat und 2 Minuten Auszeit bekommen hat, raus musste. Und dann standen sie 4-3 auf dem Feld. Und das haben die Russen gnadenlos ausgenutzt. Das können die dann. Das war, ja, nee, nicht weil das Top-Athleten sind aus Russland. Das ist eine der besten Mannschaften der Welt. Das muss man einfach so sagen. Und die Deutschen sind da eigentlich von der puren Leistung her ziemlich weit dahinter. Und haben es trotzdem so weit geschafft. Das ist eine Top-Sache. Wer von euch hat so ein bisschen die Winterolympiade verfolgt? Interessiert euch das überhaupt oder seid es das gar nicht so? Was ist eure Lieblingssportart bei diesem Winterolympia? Was? Eislauf, das sind die Holländer natürlich dann. Ja, ja. Hat auch nicht alles so geklappt dieses Mal, wie man sich das vielleicht als Holländer wünscht. Wer ist Langlauf-Fan? Gibt's hier Langlauf-Fans? Das ist gut. Ich kann nämlich mit Langlauf auch nicht viel anfangen. Biathlon, ja, Biathlon, sehr gut. Wir haben auch viel Biathlon geguckt. Das ist so meine Sportart. Aber ich habe mir eine rausgesucht. Wir können mal die Präsentation anschalten. Und das wird natürlich dann trotzdem Fanny gefallen. Eine Sache, die mich fasziniert hat, war diese Sportart. Das ist Eisschnelllauf, aber eine besondere Variante von Eisschnelllauf. Welche ist das? Nein, das ist nicht Short Track. Das ist Teamverfolgung. Ich gucke das gerne. Also beim Eisschnelllauf bin ich auch manchmal gerne dabei und vor allem Teamverfolgung ist etwas, was ich sehr spannend finde. Eisschnelllauf ist generell schnell und riskant. Ein Fehler und du bist runter vom Eis. Das geht echt ganz, ganz schnell. Man flitzt da mit 60 km/h um die Kurven. Das ist echt faszinierend. Und Teamverfolgung ist dann nochmal eine Ecke härter. Da sind 2 Teams, die gegeneinander laufen. Mit je 3 Läufern. Und diese 3 Läufer müssen gemeinsam das Ziel passieren. Erst wenn der letzte Läufer komplett über die Ziellinie ist, wird das Rennen für diese Mannschaft als beendet gewertet. Vorher nicht. Und diese Läufer müssen aufeinander abgestimmt sein. Die müssen miteinander laufen. Da müssen sie gucken, wie sieht's bei den anderen aus. Steht gerade ein Wechsel an, dann übernehmen sie manchmal die Führungsarbeit und wechseln miteinander. Die müssen gucken, der vorne muss gucken, dass er die hinten nicht abhängt. Und der hinten muss gucken, dass er die vorne nicht versucht, irgendwie über den Haufen zu laufen, wenn die etwas langsamer sind. Die müssen als Team in dieser Geschwindigkeit, die das Eis dann hat, auf dieser Strecke mit Zentimeterarbeit zusammenwirken. Da darf es keine Solo-Tour geben, denn was nützt es mir, wenn ich viel schneller laufe als meine Teamkollegen übers Ziel laufe und ich muss trotzdem warten, bis die anderen hinterhergekommen sind. Da nützt es nichts, wenn ich von hinten drängle. Da darf ich nicht abhängen und ich darf nicht hängen lassen. Man muss füreinander da sein, in dieser Geschwindigkeit, auf diesem Eis. Man muss bereit sein, manchmal auch die Führungsrolle für eine kurze Zeit zu übernehmen. Darf sich nicht einfach nur nach hinten einsortieren und hoffen, dass die anderen das schon irgendwie machen. Dieses Team gewinnt zusammen oder es gewinnt nicht. So einfach ist und so hart ist die Realität bei der Teamverfolgung auf dem Eis. Und ich dachte, das passt ganz gut zu diesem Thema, das wir für heute haben, für diesen Gottesdienst. Miteinander unterwegs, einander sehen, stützen und achten. Denn auch wir als Gemeinde, wir als Christen sind keine Gemeinschaft, die nur für sich alleine unterwegs, sondern wir sind miteinander unterwegs. Und unterwegs sein bedeutet, da ist kein Stillstand, so wie es auf dem Eis auch nicht die Zeit gibt, mal einen Kaffee zwischendurch zu trinken und dann zu gucken, dass man dann wieder irgendwo einsteigt. Sondern wir sind unterwegs, in Bewegung. Wir gucken nach vorne. Wir haben einen gemeinsamen Weg. Und so werden auch die Christen von Anfang an bezeichnet. Und bevor sie Christen genannt wurden, wurden sie als diejenigen bezeichnet, die auf dem Weg sind oder die des neuen Weges. In Apostelgeschichte 9, Vers 2 werden sie als der neue Weg bezeichnet, die Gemeinschaft des neuen Weges. Als die Christen alles noch Juden gewesen sind, als es noch keine Gemeinschaft von Juden und Heiden in der Gemeinde gab. Und die Frage ist, wie gestalten wir dieses Unterwegssein? Wie kann das aussehen, dieses Miteinander unterwegs sein? Und ich habe einen Text ausgesucht aus dem Hebräerbrief, der uns das etwas näher bringen kann. Und ich bin froh, dass mir nicht aufgetragen wurde, aus der Volksbibel zu lesen. Die kann manchmal ganz nützlich sein, aber ich lese dann doch lieber aus einer anderen Übersetzung, dass wir uns diesem Text nähern. Und ich hoffe, dass wir trotzdem verstehen, was da steht und dass ich dazu einen Beitrag leisten kann, dass wir das verstehen können. Ich lese aus Hebräer 10 die Verse 23 bis 25. 23 bis 25, Hebräer 10. Da schreibt der Autor, den wir ja nicht kennen: Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander, und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Hier geht es auch um diese Gemeinschaft unterwegs. Gerade der Hebräerbrief hat das nämlich vor Augen. Das wandernde Gottesvolk ist eines der Hauptmotive aus dem Hebräerbrief. Gemeinsam unterwegs zu sein, auf ein Ziel hin, das hier auch genannt wird. Und er erwähnt hier in Vers 23 gleich am Anfang das Fundament dieser Gemeinschaft, die unterwegs ist. Jesus selbst ist das Fundament dieser Gemeinschaft unterwegs. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, dieses Bekenntnis der Hoffnung. Jesus ist unser Bindeglied. Und er ist das Fundament, das uns zusammenhält. Und bei Jesus vor allem sein Werk für uns. Das, was er für uns getan hat. Das, was unser Bekenntnis ist, dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Und dass er für uns in den Himmel gegangen ist, um an der Seite des Vaters auf uns Acht zu geben. Und so können wir diesen Vers auseinandernehmen und sehen, das passt alles zu uns. Wir sind als Gemeinschaft, auch hier in Augustfehn, als Gemeinde hier vor Ort, entstanden durch unser gemeinsames Bekenntnis zu Jesus, durch unseren Glauben an Jesus. Das ist das, was jeder, der Mitglied unserer Gemeinde ist, bei der Taufe bekannt hat. Ja, ich glaube an Jesus Christus und den Vater und den Sohn, die Dreieinigkeit. Das ist das, was jeder von uns ausgesprochen hat, als er sich hat taufen lassen. Und dadurch Mitglied wurde hier in dieser Gemeinde. Das ist ein Fundament. Und das, was uns dann auf diesem Weg stehen bleiben lässt oder gehen lässt und bestehen lässt, das ist, dass Jesus uns zur Seite steht. Hier wird die Treue Jesu erwähnt. Er ist es, der treu ist, der zu seiner Verheißung steht, zu seiner Zusage, zu seinem Versprechen. Er bricht es nicht. Was hat er uns im großen Missionsbefehl gesagt? Ich werde bei euch bleiben bis zum Ende der Welt. Ich bin bei euch. Und das ist auch einer der Namen Gottes. Immanuel, Gott bei uns. Er ist treu, er steht dazu. Und das ist das, was uns zusammenhalten lässt. Und wir haben ein Ziel, auf das wir uns als Gemeinschaft zubewegen, das uns motiviert und das uns Kraft gibt. Nämlich die Hoffnung, von der hier die Rede ist. Die Hoffnung auf eine andere, auf eine bessere Welt, die vor uns liegt. Die Hoffnung darauf, diesen Jesus mit eigenen Augen sehen zu können. Die Hoffnung, dass die Strapazen dieses Weges hier auch ein Ende finden dürfen. Darüber redet der Hebräerbrief, die Ruhe, in die wir eingehen dürfen. Ruhe bedeutet Ende von Arbeit, Ende von Anstrengung, Ende von Kraft, Ende von Sorgen, Ende von Ängsten. Alles das geht einmal zu Ende, wenn wir mit Jesus zusammen diesen Weg zu Ende gehen dürfen. Bekenntnis zu Jesus, Treue von Jesus und die Hoffnung auf eine andere Welt. Das ist das Fundament, das uns zusammenhält, auf dem wir stehen dürfen. Aber wovon soll jetzt unsere gemeinsame Wanderung, unser gemeinsamer Weg geprägt sein? Unser Miteinander soll geprägt sein von diesen Dingen. In Vers 24 steht, lasst uns aufeinander achten. Das erste ist, dass wir aufeinander Acht geben. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir sehen einander. Wir bemerken einander. Ich sehe, du bist da. Ich sehe, du bist hier. Und ich sehe, wie es dir geht. Und ich sehe, was dich beschäftigt. Und ich merke, dass da vielleicht etwas ist. Und ich frage mich, wie geht's in deinem Leben? Und ich frage dich, wie geht's in deinem Leben? Aufeinander Acht zu geben. Aufmerksam zu sein, den anderen im Blick zu haben. Wie diese Eisschnellläufer. Die müssen den anderen immer im Blick haben. Der vorne muss immer ein Gespür für das haben, was hinter ihm passiert, auch wenn er nicht wirklich hingucken kann. Er muss natürlich auch ein Vertrauen haben, dass seine Kollegen mitziehen. Aber er muss auch irgendwo spüren, was da los ist. Die hinten müssen gucken auf den Vordermann, dass sie ihm nicht in die Kufen fahren, dass sie nicht abreißen lassen, dass sie nicht Fehler machen. Sie müssen aufeinander Acht geben, auch die Signale bemerken. Ist jetzt Zeit, die Führungsrolle zu wechseln? Will der sich hinten einsortieren? Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt Gas geben? Die Herausforderung ist es eben, auf seinen eigenen Lauf zu achten. Wir sollen uns nicht vernachlässigen. Den anderen zu beachten heißt nicht, sich komplett zu vergessen. Ich muss auf meinen Lauf achten, aber ich muss auch den anderen immer im Blick haben. Wir haben das so ein bisschen auch hier im Anspiel jetzt gerade gesehen, wenn das auch manchmal vielleicht schief laufen kann. Wenn vielleicht jeder nur seine eigenen Sachen gesehen hat und nicht wusste, wie läuft das Zusammenspiel, dann kann das auch manchmal aus dem Takt geraten. Und dann ist es wichtig, dass man sich wieder sammelt und dass man wieder auf den anderen achtet, aufeinander hört, aufmerksam ist für das, was passiert da gerade und nicht auf sich selbst guckt, nur alleine, sondern miteinander alles im Blick zu haben. Denn wir als Gemeinde, wir sind keine Einzelkämpfer. Das ist nicht irgendeine Einzelkampfdisziplin, die es bei Olympia auch gibt, wo man nur für sich selbst kämpft, nur für mein Gold, sondern wir sind Team. Wir sind Mannschaftssport. Gemeinde ist davon geprägt, dass wir auf uns und auf die anderen achten. Das bedeutet, dass ich nicht sage, ich achte schon nur auf mich selbst, das reicht, dass ich mit einer Überheblichkeit in diesen Lauf gehe, dann werde ich schnell untergehen. Und das heißt nicht, hey, ich lasse mir von keinem anderen in mein Leben hineinreden. Welches Recht nimmst du dir heraus, irgendetwas über mein Leben, in mein Leben hineinzusagen? Beides funktioniert nicht in einer Mannschaft, sondern wir müssen miteinander unterwegs sein. Den anderen sehen und den anderen in mein Leben hineinschauen lassen. Aber das ist kein Selbstzweck. Und es ist auch kein Freischein, jetzt den anderen zu kontrollieren oder überheblich zu werden über den anderen, mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Sondern es dient einem bestimmten Ziel, und das wird hier auch genannt. Nämlich, und uns zur Liebe und zu guten Taten anzuspornen. Das ist das Ziel, dass wir aufeinander achten. Dass wir auch vielleicht mal dem anderen eine Frage stellen, dass wir in sein Leben hineinschauen, auf ihn Acht geben. Wir sollen einander helfen, gute Wege zu gehen. Das ist das Ziel des Ganzen, einander helfen, gute Wege zu gehen. Wir sind ja aufeinander angewiesen und wir können diesen Lauf nur gemeinsam absolvieren. Und wenn das so ist, dann profitiere ich am meisten davon, wenn es dem anderen gut geht, wenn er selbst gut vorankommt. Ich habe es erwähnt beim Eisschnelllauf. Vorne weglaufen bringt nichts. Wenn ich einfach nur auf mich gucke, sondern wir müssen zusammenlaufen. Und jeder von diesen dreien profitiert, wenn alle
nach vorne kommen, wenn alle vorwärts gehen können. Willst du gut vorwärts kommen, dann investiere in den anderen. Das ist eine wichtige Grundlage. Willst du gut vorwärts kommen, investiere in den anderen. Und ich weiß, wie schwer es sein kann, eben auch sich selbst zu motivieren und sich selbst anzuspornen. Ich weiß nicht, wer von euch sich gute Vorsätze für 2018 vorgenommen hat. Wir sind jetzt gerade mal 2 Monate im neuen Jahr. 1/6 haben wir gerade hinter uns. Wer von euch hat seine Vorsätze schon hinten runterfallen lassen? Müsst ihr nicht zugeben, ist gut. Lasst die Hände unten. Ich weiß, wie schnell das geht. Oh, ich will mehr Sport machen. Naja, Fernbedienung bedienen ist auch Sport. Ich weiß, wie schnell das geht, dass man Vorsätze fallen lassen kann. Sich selbst anzuspornen ist schwierig. Aber wenn wir uns eben versuchen anzuspornen, ist das harte Arbeit und das kann auch scheitern. Aber wie sieht das aus, wenn wir versuchen, den anderen anzuspornen? Ich gebe dem anderen Hilfen auf seinem Weg. Ich bin für den anderen auch da. Ich unterstütze ihn bei seinen Zielen. Frage, hey, was hast du dir eigentlich vorgenommen für deine nächste Wegstrecke? Wo kann ich dir beistehen? Wo kann ich dich mit Gebet unterstützen, mit praktischen Fragen unterstützen? Wo kann ich dich mit an die Hand nehmen? Und was passiert, wenn das jeder dieser 5 macht? Guck mal, was da für ein Netzwerk entsteht. 4 Pfeile zeigen nach draußen von jedem, aber es zeigen ja auch 4 Pfeile zurück, wenn das jeder so macht. Und dann musst du dich nicht mehr selbst anspornen, was schwierig ist, sondern 4 helfen dir, auf deinem guten Weg voranzukommen. Ist das nicht ein Gewinn? Ist das nicht ein Privileg? Ist das nicht toll? Wenn das so geht, dann stehen wir nicht mehr für uns selbst nur da, sondern wir haben andere, die uns in ihre Mitte nehmen und die uns helfen, vorwärts zu kommen. Lasst uns einander helfen, gute Wege zu gehen. Und wie das aussieht, das zeigen uns die nächsten Schritte. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, steht da, wie es einige sich zur Gewohnheit machen. Lasst keinen hinten runterfallen, ist eine wichtige Botschaft. Lasst keinen hinten runterfallen. Und hier sehen wir schon, der Brief ist 2000 Jahre alt. Und selbst damals war es für einige schwierig, sich zum Gottesdienst aufzuraffen. Das ist natürlich für uns kein Problem. Für uns läuft das locker. Um 6 Uhr klingelt schon der Wecker am Sonntagmorgen, damit wir bloß rechtzeitig kommen. Wir sind schon eine Stunde vorher hier, damit wir den Gottesdienst rechtzeitig anfangen können. Ist ja alles für uns kein Problem, richtig? Ja, ne? Genau. Ist nicht so einfach. Ich habe unseren Sohn heute Morgen gesehen, nachdem er gestern nach dem Rodeln um 9 ins Bett gekommen ist, wie die Augen dann so geguckt haben. Normal ist er relativ früh wach. Ich weiß, wie das ist, wie schwer das manchmal sein kann, sich morgens aufzuraffen. Und das war damals scheinbar auch schon. Immer schon ein Problem. Dass man denkt, anderes ist wichtiger. Und wir müssen bedenken, damals hatten sie keine freien Sonntage. Die haben sich am Sonntag getroffen, das war ein normaler Arbeitstag für die. Die haben sich abends wahrscheinlich getroffen, nach der Arbeit oder morgens, frühmorgens, lange vor der Arbeit. Haben sich zusammen getroffen und mussten dann normal den Tag gestalten. Aber wieso ist das jetzt so wichtig, dass wir an Gottesdiensten teilnehmen? Wieso ist das so wichtig, dass wir an anderen Sachen teilnehmen? Gemeinschaftsabend, Hauskreise, andere Kleingruppen treffen, andere Veranstaltungen. Bei diesen Treffen geschieht das, worüber der ganze Text hier redet. Dass wir einander sehen. Zu Hause sehe ich den anderen nicht. Dass wir den anderen bemerken. Dass wir ihm begegnen. Dass wir von ihm lernen. Dass wir füreinander da sind. Dass wir miteinander beten. Dass wir zusammen auf Gottes Wort hören. Uns zusammen fragen, was wollen wir als nächstes anpacken. Dass wir zusammen auch auf Gott reagieren. Das geht zu Hause alleine nicht. Das fehlt uns, wenn wir uns von den Gottesdiensten fernhalten. Und wir ermöglichen oder verhindern auch, dass andere uns mitnehmen können, dass sie uns anspornen können. Und wenn ich mich immer weiter zurückziehe, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich vergessen werde. Dann kann ich den anderen keinen Vorwurf machen, dass sie mich irgendwann auch ein bisschen abfallen lassen da hinten. Natürlich sollen wir auch auf die Rücksicht nehmen, die nicht da sind. Wir sollen auch gucken, hey, Moment, der war ja schon eine Weile nicht da. Was ist da los? Was ist da passiert? Vielleicht sollte ich mal nachfragen. Und diese Gemeinschaft ist so wichtig. Und deshalb rede ich auch beim Gottesdienst immer von 2 Teilen des Gottesdienstes.
Das hier jetzt ist ein Teil des Gottesdienstes. Aber das ist nicht das Einzige, was am Sonntagmorgen zählt. Der zweite Teil ist genauso wichtig. Da geschieht Gemeinschaft. Nämlich, wenn wir uns nach dem Gottesdienst zusammenstellen, wenn wir miteinander beten können, was ja immer wieder auch angeboten wird, was ihr gerne annehmen dürft. Wenn wir miteinander reden, wenn wir dem anderen begegnen beim Kaffee trinken hinten oder beim Mittagessen. Das ist auch Gottesdienst und ist genauso wichtig wie das, was hier jetzt geschieht. Aber eben auch aufeinander Acht zu geben, wer ist unterwegs vielleicht verloren gegangen und was sind die Gründe? Und auch da auch darauf zu achten, was ist meine Motivation, wieso frage ich das? Um zu kontrollieren und zu überwachen, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind nicht dafür verantwortlich, den anderen zu kontrollieren. Hier macht auch der Ton die Musik. Wie sprechen wir an? Und dafür ist entscheidend, welche Motivation habe ich? Aus echter Sorge um den anderen? Weil es mir wehtut, dass er nicht mehr da ist? Weil es mir wehtut, dass seine Stimme, seine Gaben, sein Charakter in dieser Gemeinde nicht mehr präsent ist, dann werde ich auch richtig zu dieser Person hingehen. Und dann werde ich mit der richtigen Haltung auch anklopfen und fragen, hey, wir vermissen dich. Wo bist du? Was ist da los? Können wir dir helfen? Gibt es gute Gründe dafür? Vielleicht gibt es die. Oder gibt es vielleicht irgendwas, was dich einfach nur daran hindert und du traust dich nicht zu kommen oder was auch immer. Der Unterschied zwischen Kontrolle und Unterstützung, zwischen einem Ungebetenen und einem Gebetenen reinreden, ist eben die Einwilligung, die ich gebe. Und ich sage das gerne, bei der Taufe geben wir uns gegenseitig die Einwilligung, in das Leben des anderen hineinzuschauen. Dass wir dem anderen die Freiheit geben, frag nach, wenn etwas bei mir nicht stimmt. Schau an, wie es um mein Leben aussieht. Ich möchte ja diesen Weg nach vorne gehen. Hilf mir, ihn zu gehen. Lasst uns die Einwilligung geben, dass andere uns befragen dürfen. Dann ist das keine Kontrolle. Dann werde ich das auch nicht so empfinden. Sondern ich werde das als Unterstützung wahrnehmen, weil ich die Erlaubnis gegeben habe. Also, keinen hinten runterfallen lassen. Sondern ermuntert einander, sich gegenseitig Mut machen, heißt es hier. Denn diese Ermutigung ist nur dort möglich, wo man einander begegnet. Eben deshalb die Aufforderung, dass wir uns nicht aus dem Weg gehen. Dass wir uns liebevoll ermutigen, den guten Weg weiterzugehen. Hey, du machst schon einen riesen Fortschritt in deinem Leben. Ich sehe das, was da passiert. Mach weiter so. Gib nicht auf, auch wenn es manchmal schwierig wird. Lass dich nicht entmutigen. Jeder macht sowas mal durch. Aber auch die andere Form der Ermutigung. Die Ermutigung, wenn jemand vielleicht auch in der Gefahr steht, falsche Wege zu gehen. Auch das ist Ermutigung. Die Ermutigung, gute Wege weiterzugehen. Manchmal nennt man das dann Ermahnung. Aber für viele ist das ein Kampfbegriff, weil sie so schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Eben diesen Kontrollgedanken. Ermahnung mit dem erhobenen Zeigefinger und der Bibel auf dem Kopf und so weiter. Aber Ermahnung im biblischen Sinne ist Ermutigung. Ermutigung, gute Wege weiterzugehen und sich davon nicht abbringen zu lassen. Jeder von uns hat mal Durchhänge. Jeder von uns erlebt Enttäuschungen, Entmutigung. Das gehört mit dazu zu diesem Lauf. Jeder kann auch mal schlechte Entscheidungen treffen. Kann auch mal die Augen verschlossen haben, vielleicht durch Situationen im Leben, für das, was eigentlich gut wäre. Und dann diesen Bock haben drinne zu sagen, nee, ich möchte das jetzt aber nicht, auch wenn ich weiß, dass es eigentlich richtig wäre. Jeder von uns erlebt solche Situationen. Und deshalb brauchen wir einander, dass wir uns ermutigen, anspornen, den guten Weg zu gehen. Dass wir auch den anderen nicht einfach ignorieren, nicht einfach falsche Wege gehen lassen. Sondern dass wir auch um Weisheit bitten, für richtige Worte, für richtige Gesten. Muss ich jetzt schweigen oder muss ich jetzt reden? Muss ich ihn einfach umarmen oder muss ich vielleicht anders auftreten? Was ist gerade dran? Das erfordert, dass ich den anderen im Blick habe. Dass ich nicht einfach irgendwelche Standardfloskeln da reinwerfe. Ah, Gott wird allen, die ihnen treu sind, alles zum Guten werden lassen. Das schmeißt man dann gerne mal so rein. Oder ja, Gott liebt dich trotzdem. Ist das jetzt aber gerade das, was der andere hören muss? Das kann ich nur wissen, wenn ich den anderen sehe. Wenn ich auf ihn achte. Wenn wir uns kennenlernen. Nur dann weiß ich, was der andere gerade braucht. Und natürlich kann uns Gott das auch zeigen. Durch seinen Geist. Und als letztes, sich gegenseitig das Ziel vor Augen halten. Und das umso mehr, als dass ihr seht, dass der Tag naht, schreibt er hier. Welcher Tag ist das? Das ist der Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Und an dem er uns mit sich zu sich nehmen wird. Und wir diesen Lauf beendet haben. Das Ziel erreicht ist. Von diesem Tag redet er hier. Ich habe ein Zitat gelesen. Ein Mensch ohne Ziel ist wie ein Schiff ohne Ruder. Ein Mensch ohne Ziel ist wie ein Schiff ohne Ruder. Ein Ziel gibt Orientierung. Und mit einem Ziel ordnen sich auch die Dinge, bekommen Richtung, Struktur und Sinn. Wenn ich in der Predigtvorbereitung manchmal bin und dann mir den Text durchlese und dann drüber nachdenke, was kann dieser Text mir sagen, dann brauche ich manchmal diesen Gedanken des Textes, der mir aufleuchten muss. Und wenn ich das habe, dann ergeben sich auch die Gliederung und dann ergibt sich auch der Inhalt dieser Predigt. Und so ist das auch in vielen anderen Dingen des Lebens. Ziele geben Motivation und Kraft. Wir wissen, wieso wir etwas tun, wie bei diesem Eisschnelllauf. Wieso trainieren die stundenlang? Wieso stellen die sich immer und immer wieder aufs Eis? Wieso drehen sie ihre Runden, auch wenn die Beine wehtun, wenn alles schmerzt nach jeder Runde? Wieso setzen sie sich zusätzlich aufs Fahrrad, um Muskelkraft in den Beinen aufzubauen, um Kondition aufzubauen? Für diesen einen Tag, der alle 4 Jahre da ist, wo sie vielleicht 3 dieser Tage in ihrer Karriere erleben werden, wenn alles gut geht. Dafür nehmen sie das alles auf sich. Diese ganze Arbeit. Und vielleicht auch nur, um dabei zu sein, noch nicht mal, um zu gewinnen. Aber das gibt ihnen Kraft und Ziel. Sie wissen, wieso sie das tun. Und sie sind dann in der Lage, sich aufzuraffen, zu arbeiten, zu kämpfen, abzumühen, Schmerzen auf sich zu nehmen, mit Verletzungen klarzukommen und sich immer wieder aufs Eis zu stellen. Hast du ein Ziel für dein Leben vor Augen? Weißt du, wieso du überhaupt unterwegs bist? Weißt du, wozu du unterwegs bist? Was ordnet die Dinge in deinem Leben? Was stellt dich immer wieder aufs Eis zurück? Das ist traurig, wenn man Menschen sieht, die gar nicht wissen, wieso sie im Leben eigentlich da sind. Wozu bin ich hineingeworfen in diese Existenz, in dieses Dasein? Und dann wandern sie durch das Leben ohne Hoffnung, ohne Ziel, ohne Sinn. Und dann verpufft das Leben und dann wissen man gar nicht, wofür man eigentlich gelebt hat. Aber wir wissen es. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben ein Ziel. Wir haben etwas, auf das wir zulaufen dürfen. Auf Jesus Christus selbst nämlich. Er wartet dort an der Ziellinie auf uns, um uns in seine Arme zu nehmen. Auf ihn laufen wir zu, nicht auf irgendwelche Projekte, nicht auf irgendwelche Veranstaltungen, nicht auf irgendwelche Taten. Wir laufen nicht auf irgendwelche Arbeitsstellen und Karrieren zu, wir laufen nicht auf irgendwelche Partys zu, wir laufen auf Jesus zu. Und von ihm her ordnen wir unser ganzes Leben. Alles, jeden Bereich unseres Lebens. Er ist da. Der Tag naht, der Tag, an dem wir Jesus in die Arme fallen dürfen. Und er sagt, du hast diesen Lauf vollendet. Du hast diesen Lauf vollendet. Noch ein anderes Zitat von Francis Schaeffer. Der Mensch, erschaffen im Ebenbild Gottes, hat eine Bestimmung. In Gemeinschaft mit Gott zu leben, der existiert. Der Mensch vergisst seine Bestimmung und darum vergisst er, wer er ist und was Leben bedeutet. Ich lese es noch einmal vor, weil das so tief ist. Der Mensch, erschaffen im Ebenbild Gottes, hat eine Bestimmung, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, der wirklich da ist. Der Mensch vergisst seine Bestimmung und darum vergisst er, wer er eigentlich ist und was es bedeutet, zu leben. Wir haben eine Bestimmung und wir halten uns diese Bestimmung gegenseitig vor Augen. Und deshalb sind auch diese Zusammenkünfte so wichtig. Die Gottesdienste mit den Predigten und den Liedern und der Gemeinschaft, die Kleingruppen, wo wir das intensivieren, die anderen Sachen, auch die Arbeiten, die wir uns in der Gemeinde, wo wir sie uns einbringen. Alles das dient dazu und soll dazu dienen, uns das Ziel immer wieder vor Augen zu rufen. Jesus Christus, auf den wir zulaufen. Er ist der, der uns hilft, als gesamte Christenheit, als Gemeinde, als Gemeinschaft vorwärts zu kommen. Er ist die Grundlage, auf der wir das tun. Er ist der, der es uns möglich macht durch seine Treue. Und er gibt uns die Hoffnung, dass dieser Lauf eines Tages zu Ende sein darf. Wir sind miteinander unterwegs und wir sollen einander sehen, wir sollen einander stützen und wir sollen einander achten. Amen.